Die regionale Pflichtversorgung ist ein ganz wichtiger Baustein in der psychiatrischen Versorgung und Thema unserer heutigen Podcast-Folge. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie mal wieder reinhören. Mein Name ist Florian Albert. Ich bin Chefredakteur bei F&W und ich darf direkt überleiten zum Moderator unserer heutigen Folge, zu Stefan Günther. Er ist der Herausgeber von F&W Psych und er wird die heutige Diskussion moderieren und gemeinsam mit seinen beiden Gästen der Frage nachgehen, was ist regionale Pflichtversorgung eigentlich, warum ist sie so wichtig und welche Probleme und vielleicht auch Herausforderungen sind damit in der Praxis verbunden. Ich freue mich, dass Sie sich für das Thema interessieren und ja, wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören unserer neuesten Podcast-Folge.
Willkommen, Frau Professor Stengler, Direktorin des Zentrums für seelische Gesundheit und Chefärztin des Helios-Park-Klinikums in Leipzig und Herr Professor Ingmar Steinhardt, Direktor des Instituts für Sozialpsychiatrie in Mecklenburg-Vorpommern an der Universität Greifswald. Vielen Dank, dass Sie sich mit uns heute treffen und wir uns über das wichtige Thema der Psychiatrie, die regionale Pflichtversorgung, austauschen können. Willkommen zu unserer Podcast-Folge von F&W Psych. Die erste Frage wäre für mich gleich, um auch unsere Zuhörer ein bisschen ins Thema einzuführen und abzuholen. Frau Professor Stengler, was ist denn regionale Pflichtversorgung in der Psychiatrie? Der Begriff taucht an so vielen Stellen auf, aber es scheint, als gäbe es keine abschließende Definition oder etwas, wie man es wirklich greifen kann. Wie sehen Sie das Thema?
Herr Günther, Sie sagen es bereits, genau so ist das. Es gibt keine abschließende Definition und dennoch haben wir in der Versorgung von Menschen mit insbesondere schweren und auch akuten psychischen Erkrankungen, denn dort greift das Thema Pflichtversorgung ja ganz spezifisch, haben wir natürlich Pflichtversorgung oder verpflichtende Versorgungsakteure, so will ich das vielleicht mal sagen, weil ich glaube, für das Thema ist ganz am Anfang wichtig, Sozialrechtsbezüge zu beachten. Das heißt, wir befinden uns ja in der Definition, die wir und die Sie jetzt hier ansprechen, ja zunächst mal im SGB-5-Bereich in der Behandlung, Versorgung von schwer psychisch erkrankten Menschen und zwar in allen Alterskategorien, bedeutet aber auch außerhalb der Sozialrechtsbezüge, die wir hier haben, eben außerhalb des SGB-5-Bereichs zu schauen. Da werden wir sicher später nochmal darauf zu sprechen kommen. Aber auch innerhalb des SGB-5-Bereichs ist Pflichtversorgung natürlich ein sehr breiter Begriff. Wir kennen ihn festgeschrieben und gebunden an die Krankenhausstrukturen, an die psychiatrischen Kliniken, wo wir ja Pflichtversorgung haben in einer ganz spezifischen Definition, die regional, mit Regionalbezug auch zu den Wohnorten der psychisch erkrankten Menschen festgelegt ist, in unterschiedlichen Regionen in Deutschland ganz unterschiedlich. Letztlich gibt es dies über das ganze Bundesgebiet und Menschen mit psychischen Erkrankungen haben insbesondere im Akutversorgungskontext Anspruch auf eine pflichtversorgende psychiatrische Klinik. Das ist also eine Definition. Und allein diese Definition lässt natürlich viel Spielraum, weil da nicht die Pflichtversorgung im niedergelassenen Bereich definiert ist. Und trotzdem kann man sagen, wenn ein Mensch außerhalb der psychiatrischen Klinikstrukturen akut psychisch krank wird, greift auch das kassenärztliche Versorgungssystem mit einem kassenärztlichen Notdienst, der natürlich psychisch erkrankte Menschen dann verpflichtend versorgt. Auch das gehört im Endeffekt in diese große Kiste, die wir da auseinander zu sortieren haben. Und ich glaube, und das vielleicht für die erste Antwort mal mit einem Punkt gesetzt, denn wir werden uns ja da verständigen und vielleicht den einen oder anderen Aspekt auch ein bisschen ausführlicher diskutieren können. Ich glaube, wenn wir eine perspektivisch gute Definition von Pflichtversorgung bei Menschen mit psychischen Erkrankungen hinbekommen wollen und festsetzen wollen, dann geht es um Verbindlichkeit für die Nutzer und Nutzerinnen, für die Menschen, die es in Anspruch nehmen, für deren Angehörige, dass sie eine Verlässlichkeit haben, in akuten Situationen einen verpflichtenden Versorgungsanspruch für die Betroffenen zu haben. Und aus meiner Sicht von dieser individuellen Bedarfslage ausgehend beim Einzelnen muss sich dann alles andere drumherum gruppieren, also SGB, Sozialrechtsbezüge, welche Akteure, ob die an Primärstrukturen und Einrichtungen gebunden sind oder ob wir einfach Akteure definieren, wo Sie diesen Anspruch haben, wie regional wir das festlegen, was alles dazugehört an inhaltlicher Ausgestaltung, wie das vorgehalten werden muss, durch welche Professionen zum Beispiel, auch in welchem Umfang, in welcher Akuität. Das sind alles Themen, die dann drumherum definiert werden müssen. Aber ich glaube, Verbindlichkeit, Verlässlichkeit für die Nutzer und Nutzerinnen ist sozusagen aus meiner Sicht die Ausgangslage, wo wir starten müssen.
Herzlichen Dank. Herr Professor Steinhardt, gibt es aus Ihrer Perspektive noch Ergänzungsbedarf an dieser ersten Definition?
Naja, die Frage ist ja, warum wir heute eigentlich zusammensitzen, wenn das so klar und eindeutig ist, wie Frau Stengler das gerade gesagt hat. Da muss man eigentlich festhalten, je weiter man von einem klassischen Krankenhaus weg ist, desto schwieriger wird es mit der Verbindlichkeit und dem Anspruch, dass einem jemand unbedingt qualifiziert hilft. Das beginnt sozusagen auch im SGB V. Ne? Also ich habe nur einen Anspruch sozusagen aus der Pflichtversorgung darauf, dass mir ein Krankenhaus hilft. Ich habe aber zum Beispiel keinen Anspruch auf eine Zuhausebehandlung oder so, sondern ich habe nur Anspruch, das Krankenhaus öffnet die Tür und dann muss jemand da sein, der sich um mich kümmert. Diesen Anspruch ist schon im Krankenhaus undifferenziert. Also wenn es ein Krankenhaus gibt, was gar keine Zuhausebehandlung anbietet, habe ich da schon mal Pech. Und wenn ich dann aus dem Krankenhaus mich rausbewegen will, dann bin ich eigentlich auf mich selber gestellt. Dann fängt sozusagen der freie Markt an, von der Ideologie her. Das heißt, ich oder meine Sozialarbeiterin, mein Sozialarbeiter aus der Klinik muss für mich einen Ort suchen, wo ich dann hin kann. Und es gibt dort keine Verpflichtung, zum Beispiel für die Kommune, den Landkreis oder wen auch immer, zu sagen, da ist ein Ort für dich und dann jemanden zu bitten, also einen Anbieter, wie zum Beispiel sonst die Krankenhäuser, dem Anbieter zu sagen, du musst dich aber um denjenigen kümmern. Also mein Anspruch schwindet sozusagen, je mehr ich mich von den Pforten des Krankenhauses wegbewege. Und das ist so eigentlich der Punkt, wo sowohl die Krankenhäuser ein Problem haben, weil Menschen dann im Krankenhaus bleiben müssen, weil sie keine Anschlussperspektive haben, als auch die Personen selber, weil sie keinen definierten Ort haben, wo sie auf jeden Fall hin können, sondern dass alles ein bisschen dem Zufall dann überlassen ist. Also wie ein freier Markt, sage ich mal.
Ich entnehme Ihrer Rückmeldung, wir bräuchten also auch eine Reform an dieser Stelle, wenn es um sektorenübergreifende Behandlung geht, auch für die Pflichtversorgung sektorenübergreifend zu denken, weil es doch ein sehr althergebrachter Begriff ist, eine sehr althergebrachte Definition ist, die ganz klassisch aufs Krankenhaus in den Räumen eines Krankenhauses setzt und nicht wirklich darüber hinausgeht, auch wenn es so ist, wie Frau Professor Stengler es geschildert hat, dass es eigentlich mehr sein sollte, aber es ist doch sehr eng begrenzt aufs Krankenhaus gelebt an vielen Stellen.
Ja, man hat bei den Krankenhäusern eigentlich den Marktmechanismus sozusagen abgeschaltet, weil man weiß, dass Menschen, die schwer krank sind, große Schwierigkeiten haben, sich am Markt zu behaupten. Und wenn man dann aus dem Krankenhaus rauskommt, ist die Ideologie oder das Thema eigentlich eher Markt. Das kann man am deutlichsten sehen, also wenn jemand pflegebedürftig ist oder dement, dann ist ein freier Markt da und es gibt keine Verpflichtung, sich um jemanden, der dement ist, der in zum Beispiel in Leipzig oder Dortmund, das sind jetzt unsere beiden Heimatregionen, lebt, sich um jemanden zu kümmern. Ne? Und dieser Marktmechanismus ist eine Ideologie, die da vor sich hergetragen wird, die aber aus Sicht der Betroffenen denen nicht weiterhilft, wenn sie keine Wahlmöglichkeiten ausüben können. Also wenn ich nicht einkaufen gehen kann, sozusagen als schwer psychisch Kranker, entweder weil ich selber dazu nicht in der Lage ist oder weil es auf dem Markt nichts einzukaufen gibt, dann habe ich ein Problem. Und dieses Problem, im schlimmsten Fall endet das, indem ich den Markt in ganz Deutschland mir suchen muss. Das ist jetzt vollkommen egal, ob als alter Mensch oder als junger Mensch. Ich muss dann sagen, ganz Deutschland ist mein Markt Und da muss ich mir einen Ort suchen, an dem ich dann bleiben kann.
Sie beschreiben jetzt eigentlich auch ein Problem, das wir so ganz klassisch kennen. Wenn ich nicht im Krankenhaus behandelt werden möchte und mir ambulante Versorgung suchen möchte oder in Anspruch nehmen möchte, habe ich das gleiche Problem grundsätzlich, dass es in meiner Region vielleicht kein Angebot gibt oder erst sehr spät gibt und ich dann viel weiter suchen muss, wenn ich denn in der Lage bin, mir diese Hilfe zu suchen.
Ich glaube, das ist wichtig, wenn wir jetzt von Krankenhaus gerade reden und von Nicht-Krankenhaus, reden wir ja tatsächlich von den Strukturen, die wir haben und die wir auch kritisieren. Aber ich glaube, das ist eben schon ein Diskussionspunkt, dass wir in Deutschland von Krankenhaus und Nicht-Krankenhaus reden. Ne? Also wenn wir jetzt in den internationalen Kontext schauen würden, würden wir davon reden, dass mobile Teams manche Regionen erreichen und manche Regionen nicht. Und ich glaube, das ist schon mal der Punkt. Also ich bin so ein bisschen, ich glaube, da sind wir ja gerade auch Ingmar Steinert und ich an vielen Stellen in Diskussionen und in Projektdiskussionen gegangen in den letzten Jahren oder Monaten auch. Ich glaube, es ist wichtig, sich von dieser Konzentration und diesem Fokus so ein bisschen zu lösen. Ich finde es nicht so schlimm, wer momentan diesen Schritt hin zur Einrichtung mobiler Teams zum Beispiel praktiziert. Ich glaube, die Krankenhäuser sind in den letzten Jahren, und das war ja vor 50 Jahren in der Enquete schon gefordert, aber sie sind jetzt gezwungen, aufgrund verschiedener Situationen mehr in Bewegung zu kommen. Sie sind nicht sanktioniert, wenn sie es nicht machen, aber es kommen viele in Bewegung. Und ob sie jetzt mit neuen Krankenhaus-Regionalbudgets, Paragraph 64, kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Also ob die Regionalbudgetkonstellation an der Finanzierung aufgehangen, dann über die Versorgung umgesetzt, letztlich innerhalb des SGB V zunächst mal noch vom Krankenhaus ausgeht oder zum Beispiel von einer Initiative niedergelassener Nervenärzte oder zum Beispiel von gemeindepsychiatrischen Verbünden oder, würde ich jetzt persönlich für einen Reformprozess. Das ist nicht unwichtig, aber ich glaube, die wichtige Diskussion ist, wer bekommt mit den bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten und mit neuen, sich entwickelnden, es am besten hin, in Bewegung zu kommen zum Fokus der Betroffenen und der Nutzer, Nutzerinnen. Und das ist, glaube ich, also ich sage das deshalb nochmal, weil natürlich wir auch in Deutschland, ich denke, das wissen wir alle, ja durchaus in kompetitiven Systemen leben. Und Trägerstrukturen sind in Konkurrenz und Klinikstrukturen sind in Konkurrenzen und wir haben Verbundstrukturen, die in Konkurrenzen sind. Und ich plädiere zum Beispiel auch dafür, sich Gedanken zu machen, stärker zu kooperieren. Das ist, klingt ja vielleicht ein bisschen visionär, aber ich glaube, die aus meiner Sicht ein bisschen defizitäre KSV-Psych-Richtlinie hat so einen Aufschlag gemacht mit einem guten Gedanken, völlig an den Bedarfen vorbei. Aber ich glaube, wir kriegen es nicht hin, wenn es nur einer macht in Zukunft. Das ist so ein bisschen die Sorge, die ich habe.
Ich würde das Stichwort Modellprojekte, Regionalbudgets gerne aufgreifen, weil ich finde, wir bewegen uns da gerade in die richtige Richtung, auch in der Diskussion. Regionalbudgets, Modellprojekte, wie auch immer man es nennen möchte, fördern ja schon den Blick über den Tellerrand hinaus, über den eigenen des Krankenhauses im engeren Sinn. Würde sich die regionale Pflichtversorgung in Modellprojekten als regionale Verantwortung denn gut abbilden lassen, Ihrer Meinung nach? Wie sind da die Erfahrungen? Weil die Verantwortung liegt ja dann in dem Modellprojekt für die Versorgung einer ganzen Region, beim Regionalbudget zum Beispiel. Das heißt, auch da muss sich jemand zuständig fühlen, diese Pflichtversorgung, diese Pflichtangebote zu machen, unabhängig jetzt vom konkreten Setting, also nicht im engeren Rahmen eines Krankenhauses, könnte ja mehr sein als das. Gibt es da erste Erfahrungen, wie es sich auf Pflichtversorgung auswirkt, wenn man Modellprojekte macht?
Also ich glaube, ich kann nur vielleicht ganz kurz beginnen und nur einen kleinen Ausschnitt bedienen. Ich könnte mir vorstellen, dass Ingmar Steinert da insbesondere auch, was die Teilhabeaktivitäten angeht, da viel, viel aussagekräftiger ist als ich. Für die reinen Behandlungsangebote, finde ich, ist die regionale Verantwortung genau das, was wir brauchen. Ich finde, das hat sich in den bestehenden, in einigen bestehenden regionalen Modellprojekten ja absolut bewährt, die Verantwortung in Regionen zu übernehmen, die dafür gute Voraussetzungen schaffen. Ich glaube, dass manche Regionen bessere und manche weniger bessere Voraussetzungen haben. Es gibt städtisches, es gibt ländliches Ambiente, es gibt die Beteiligung der Niedergelassenen oder Nicht-Niedergelassenen in der Versorgung. Ich glaube, was für die reine Behandlung im engeren Sinne wichtig ist, ist, dass es wenig Exklusion gibt, dass es nicht nur bestimmte Krankenkassen zum Beispiel gibt und damit bestimmte Versicherte und damit bestimmte Nutzerinnen nur. Ich glaube, es ist wichtig, dass von der geplanten Behandlung über die Akutversorgung alle Versorgungssegmente abgebildet sind. Und das schließt eben aus meiner Sicht auch psychotherapeutische Behandlungsangebote ein für alle Menschen, die einen Bedarf haben, den wir decken können und der definiert ist, weil für mich sich eben die Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen auch da nicht zwischen Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik aufschlüsseln lässt, sondern sind alles psychisch erkrankte Menschen und sie brauchen in einer Pflichtversorgung das Kontinuum der Methoden, Instrumente und Akteure. Also da, denke ich, hat sich das bewährt und es bedarf einer großen Inklusion und wenig exklusiver Momente in der Vertragsgestaltung. Das ist, glaube ich, das, was da wichtig ist. Ich fände es spannend, eben zu gucken, wie es über die SGB-V-Variante hinausgeht. Ich weiß nicht, Ingmar Steinert, wie das gesehen werden kann.
Ja, vielleicht zwei Dinge nochmal. Also ich glaube, das übergreifende Hauptthema ist nicht die 64W-Finanzierung, sondern das ist die Ausrichtung einer Krankenversorgung. Ich sage es extra nicht Krankenhausversorgung, sondern einer Krankenversorgung an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen. Und dann kann ich auch, es gibt viele Beispiele, mein ehemaliges Krankenhausangebot schon so passfähig gestalten, dass ich da viel mehr mache, als dass alle in ein Haus kommen müssen und dort auf ihren Arzt warten müssen. Sondern da gibt es die Möglichkeiten durch die stationsäquivalente Behandlung, durch die PIA und so weiter und so fort, durch die Tageskliniken. Es gibt ja Krankenhäuser, die haben die Hälfte der Betten in den Tageskliniken zum Beispiel. Also da gibt es relativ viel Gestaltungsmöglichkeiten. Ich kenne auch 64B-Modelle, wo sich gar nicht so viel verändert hat, obwohl man eine andere Finanzierung hat. Also deswegen glaube ich, ist das übergreifende Thema, die Angebote an den Bedarfen auszurichten. Immer die Pflichtversorgung im Hintergrund natürlich. Also nicht nur für die schicken Patienten etwas zu machen, sondern für alle. Und in der außer SGB-5-Diskussion ist dieses Thema längst nicht so verbreitet. Da gibt es nur ein, zwei, drei Modelle in Deutschland, wo man Budgets zum Beispiel in der Eingliederungshilfe geschaffen hat und die parallel zum Beispiel zu einem Krankenhausbudget betreibt, sodass man unter dem Dach von beiden Budgets die Versorgung so gestalten kann, dass sie möglichst nahe an die Bedarfe der Menschen kommt und möglichst wenig an Finanzierungsstrukturen ausgerichtet ist. Das ist aber im Bereich der Eingliederungshilfe überhaupt noch nicht so weit gediehen, die Diskussion, wie im Bundesgebiet die Diskussion 64B-Modelle als Wahlmöglichkeit zu schaffen, sozusagen als Standard, für den man sich zwar dann entscheiden kann, aber nicht, sondern diese Modelle in der Eingliederungshilfe sind bisher eher exklusiv, sage ich mal, und hängt von Personen ab, die vor Ort gesagt haben, ich möchte in meiner Region die Angebote so gestalten, dass sie möglichst nah und gut für die Menschen sind und dass man auch niemanden exkludiert dabei. Insofern, es gibt in der Werkstatt für Behinderte, gibt es zum Beispiel behinderte Menschen, gibt es Einzugsgebiete. Da ist das so ein bisschen ähnlich schon wie in den Krankenhäusern. Es gibt aber nicht die Pflicht, jeden zu nehmen. Da ist die Hürde des Eingangs dann schon hoch. Da gibt es Ausschüsse, die beraten, ob jemand aufgenommen wird in die Werkstatt oder nicht. Da ist nur die sozialräumliche Gestaltung sozusagen verpflichtend, dass man sich um einen Bereich kümmern muss. Aber man stelle sich vor, es gäbe in der Akutpsychiatrie erst einen Aufnahmeausschuss, der dann überlegt, ob jemand in das Krankenhaus aufgenommen wird oder nicht und dafür über 3 Monate nachdenkt. Also da sind die Modelle noch sehr weit auseinander, sage ich mal, was das Thema Teilhabe und Akutbehandlung betrifft. Und das Besondere ist, glaube ich, weswegen da Druck auf dem Kessel ist, wenn die Krankenhäuser oder die mobilen Krankenhäuser davon ausgehen, dass Menschen auch möglichst schnell in die Sozialräume wieder entlassen werden müssen, dann bedeutet das, dass die Akteure in dem Sozialraum ja auch eine andere Geschwindigkeit aufnehmen müssen. Also dann kann man nicht jemand in der Klinik 3 Wochen warten lassen auf einem Platz in irgendwo, sondern dann muss man eigentlich da schneller reagieren. Das ist eins der größten Themen aus meiner Sicht in der Eingliederungshilfe, die Flexibilität. Die wird im Moment natürlich behindert durch die Verfügbarkeit von Wohnraum. Aber im Grundsatz ist auch das Angebot nicht flexibel und schnell genug. Also eine Klinik muss sofort reagieren, 24 Stunden. Und ein Anbieter einer Eingliederungshilfe kann sich da sehr viel Zeit lassen, bis er sich für jemanden entscheidet.
Ich nehme diesem Statement ein Plädoyer für die Regionalbudgets, die ja mehr sind als nur Modellprojekt, die eigentlich wirklich eine ganze Region zusammenfassen möchten, um es unabhängig vom Setting zu sehen, auch die Eingliederungshilfe, also wirklich von A bis Z die Versorgungsangebote zusammenzufassen und in einer Region die Entscheidungen zu treffen für die Menschen in einer Region. Das ist ja ein weitergehender Ansatz auf die Modellprojekte, die so den ersten Step quasi geliefert haben, dass es funktionieren kann, übergreifender zu arbeiten. Aber Regionalbudgets würden ja schon noch mal eine Stufe weitergehen und den Gedanken, glaube ich, dann auch ganz gut auffangen, wenn es denn gelingt, diese regionale Verantwortung auch zu leben.
Sie reden ja von einem Sozialgesetzbuch übergreifenden Regionalbudget, sage ich mal. Ne?
Ja.
Das muss man immer dazu sagen, weil Regionalbudget schon verschiedentlich gebraucht wird. Ich glaube, dass im Moment, wenn man so in die Szene guckt, der Sprung dahin ein sehr großer ist. Also dass da eine relativ große Felsspalte dazwischen noch liegt, die es zu überbrücken gilt. Und ich glaube aber, dass man auf dem Weg dahin, das habe ich eben versucht zu sagen, schon viele Schritte gehen kann, gemeinsam die Versorgung so zu gestalten, dass es immer näher an die Bedarfe der Menschen kommt. Ich gebe Ihnen recht, diese Forderung nach Regionalbudget sektorübergreifend ist so alt wie die Psychiatrie-Enquete. Das steht da schon in den Modellprojekten danach da drin. Aber ich glaube, dass das System noch nicht bereit ist, diesen ganz großen Sprung zu machen, wegen dieser Wettbewerbssituation, die wir über Jahrzehnte eingeübt haben und die eben für jemand, der schwer beeinträchtigt ist oder jemand, der schwer pflegebedürftig ist, kaum zu überwinden ist. Deswegen plädiere ich dafür, kleinere Schritte zu machen. Und sich, weil das Regionalbudget sind auch die Leistungsträger noch nicht reif dafür, insbesondere im SGB 9. Das haben viele Diskussionen immer gezeigt.
Ich finde das auch, Ingmar, dass es Step by Step gehen muss und dass man vielleicht so ein Punkteprogramm aufstellen muss, was irgendwie ansetzt an, was geht schon ohne die große Sozialrechtsreform und was muss in größeren Töpfen gekocht werden? Andererseits glaube ich aber gerade, weil du auch nochmal gesagt hast, ich glaube, Herr Günther, das ist knüpft so ein bisschen die Brücke zur Definition Regionalbudget und Ingmar Steinert hat gesagt, dass da müssten noch größere Akteure und größere Veränderungen ins Feld gebracht werden. Aber ich glaube, wir reden ja, das Wort ist ja auch lange im Raum und bei verschiedenen Akteuren auch jetzt nochmal brandaktuell. Ich glaube, den Auftrag einer Sicherstellung von Versorgung, Sicherstellungsauftrag von Versorgung, die definitionsgemäß, und ich glaube, da müssen wir psychiatrischen Akteure uns auch nochmal selber an die Nase greifen, wie definieren wir denn psychiatrische Versorgung? Ist das für uns Behandlung, SGB 5? Ist Versorgung für uns eben auch Teilhabe, begreifen wir Teilhabe, so mit den ganz großen Begriffen, eben UN-BRK und so weiter, BTHG ist im Raum, Also ich glaube, wir müssen definieren, dass Teilhabeförderung und damit Eingliederungshilfe, Wohnen, Arbeiten, dass das zur psychischen Gesundheit und damit zum Sicherstellungsauftrag für die Versorgung gehört und vielleicht übergeordnet gesetzliche Verbindlichkeiten vorgegeben werden können, mindestens, und da denke ich auch so ein bisschen an dieses Basismodell immer, dass Steuerung und Koordination verpflichtend und vielleicht auch sanktioniert werden kann. Es kann kommunal versucht werden, Sanktionsmechanismen, das böse Wort, ich nehme es mal im Mund, aber Sanktionsmechanismen zu schaffen, die zumindest Verbindlichkeit der Akteure, und damit meine ich nicht zwingend nur diese gemeindepsychiatrischen Verbünde in ihrer Form, aber dass Verbindlichkeiten geschaffen werden, die, und das wäre für mich der absolute Punkt dort, die alle Versorgungsverpflichtungen mitnehmen. Akutversorgung, Wohnen, Obdachlosigkeit verhindern. Also zumindest eine verpflichtende Steuerung, Koordination, die im Sinne der Sicherstellung das Gesamtpaket an Bord hat. Und dazu würde dann natürlich in so einem Punkteprogramm auch gehören, zunächst mal eine Analyse. Ich glaube, es gehört dazu, Regionalanalysen zunächst zu machen. Vor Veränderung gehört Regionalanalyse. Manche Regionen haben möglicherweise viel Ressourcen in bestimmte Versorgungsstrukturen gelegt, wo sie hochselektiv zugange sind. Wenn also ein Bundesland, jetzt mal ganz hypothetisch, wenn ein Bundesland die Mehrheit seiner Versorgungsverpflichtung in hochselektive Versorgungssektoren steckt, muss es Mechanismen geben, das zu ändern. Das wäre mein Vorschlag.
Ich würde noch einen weiteren Aspekt dazu gießen. Worüber wir uns jetzt viel unterhalten haben, ist eher so diese medizinische Definition der Begrifflichkeit, die Versorgung der Patienten. Aber es gibt ja auch immer die Komponente der Ökonomie im Hintergrund. Und ich nehme jetzt für mich mit als Ökonom, die medizinische Seite weiß schon, was regionale Pflichtversorgung ist, was man tun müsste, wo man auch ansetzen könnte für Verbesserung. Die ökonomische Seite tut sich mit regionaler Pflichtversorgung sehr schwer, ist mein persönlicher Eindruck. Da scheitert es noch sehr an der Definition, wer ist Pflichtversorger, wie viel bist du Pflichtversorger, was bedeutet ökonomisch ausgedrückt Pflichtversorgung, welche Aufwände entstehen dir, weil du Pflichtversorger bist. Und ich spreche jetzt bewusst nur von den Krankenhäusern, denn wir sind ja noch nicht so weit, dass wir wirklich weit darüber hinausdenken. Das ist ja schon auch etwas, das Reformbestrebungen gerne mal abwirkt, wenn die Ökonomie so weit nachhinkt und keine Anreize schafft für Veränderung. Erleben Sie das auch als Hürde, die Ökonomie, die Fragestellungen der Ökonomie an dieser Stelle?
Bis heute oder bis vor kurzem, sage ich mal, bis das Thema Sanktionen im Raum stand, waren die Psychiatrien inklusive Pflichtversorgungsauftrag sehr interessant für alle Gesundheitsökonomen, die in Krankenhäusern unterwegs waren. Das würde ich jetzt erstmal als Gegenargument zu Ihrem. Das Frau Stengler hat da ein bisschen Schwierigkeiten, das so direkt zu äußern, aber ich kann das ja. Und wenn Sie sich an die Verkäufe der Krankenhäuser in Niedersachsen, in Mecklenburg-Vorpommern, inklusive an ausländische Investmentgesellschaften aus der Schweiz zum Beispiel, da kann man nicht sagen, dass ein Ökonom die Pflichtversorgung abgeschreckt hat. Man hat das vielleicht ein bisschen runtergehangen. Also ich will jetzt keine Bewertung über die Qualität der Pflichtversorgung tun, aber das Thema an sich war da bis heute nicht negativ belastet. In der Eingliederungshilfe ist es so, dass das eher jetzt nicht ökonomisch belastet ist, sondern das ist eher, man will sich dem Thema nicht stellen, weil es auch schwierig ist. Weil ich kenne sehr viele Fälle in der Eingliederungshilfe, die an sich eben schwierig sind und zum Thema Pflichtversorgung für schwierige Menschen gehören. Die haben sehr hohe Entgelte. Also wenn man das gut gemanagt kriegt, kann man auch sehr viel Geld verdienen, sage ich jetzt mal als Ökonom. Wenn man es schlecht macht, ist natürlich sehr viel Geld auch schnell verbrannt. Aber da, also das Thema Geld ist für diese Fälle, über die wir hier reden, die unter die Räder kommen oder aus den Kliniken nicht rauskommen oder so, eigentlich das Thema Geld nicht das Entscheidende bisher gewesen. Und es existiert ja schon ein Sicherstellungsauftrag im Grunde, also sowohl im SGB V ambulant wie stationär. Und es gibt eigentlich auch einen in SGB IX. Nur da gibt es eben keine entsprechenden Mechanismen, die die Leute verpflichten, den auch auszuüben, obwohl er im Gesetz steht. Und im SGB IX gibt es eher die Diskussion, also im Gegensatz zum SGB V, nicht durch Sanktionen das zu befördern, sondern durch Anreize. Also man kriegt sozusagen was obendrauf, wenn man sich dem Thema stellt, im Vergleich zu dem Normalbetrieb. Also das ist die Diskussion, die da im Moment versucht wird anzutriggern. Die ist aber nicht beliebt, weil man da natürlich jeder sagt, du musst das doch eigentlich sowieso machen, warum soll es jetzt mehr geben? Aber da ist eher der Versuch der Akteure zu sagen, wir müssen was oben drauflegen. Nur kann man sehen an der Klinikdiskussion, da hat sich viel bewegt, als die Sanktionsdiskussion losging. Da kam tatsächlich Bewegung in die Welt der Psychiatrie. Nicht nur positiv, aber auf jeden Fall hat es was ausgelöst.
Sanktionen sind immer ein guter Punkt, um dann auch Veränderungen bewirken zu können. Die Drohung mit Sanktionen alleine reicht in der Regel. Wir erleben das ja auch im Rahmen der PPPRL, unserer Personalrichtlinie. Und mir geht es jetzt insbesondere auch um diese Richtlinie, weil das sehr unreflektiert regionale Pflichtversorgung einfach wortwörtlich aufgenommen wurde, ohne zu definieren, was man damit möchte. Einfach eine sehr alte Form des Abschlags auch mitgenommen hat, wenn du regionaler Pflichtversorger bist oder auch nicht. Aber man hat nicht wirklich, glaube ich, verstanden, was regionale Pflichtversorgung auch ausmacht und dass man Anreize setzen müsste für diese Einrichtungen, die Pflichtversorgung machen und übernehmen. Und um den Punkt ging es mir jetzt auch mit der Ökonomie. Sie haben völlig recht, Herr Steinert, mit der Ausführung, dass man da ökonomisch schon auch anders draufschauen kann. Aber mir ging es eher auch um solche Diskussionen, wo doch starke Sanktionen auch schon drohen dann ab 2026, ohne dass so eine wichtige Begrifflichkeit sauber definiert wurde und eingeflossen ist mit einer guten, fundierten Aussage. Und das macht es ja schon erheblich schwieriger, auch wenn ich wirklich echter regionaler Pflichtversorger bin, der sich um seine Patienten bemüht, und dann keine saubere Begrifflichkeit, keinen Anreiz geboten bekomme, diese Versorgung auch auf dem hohen Niveau zu machen, finde ich schon immer schwierig. Und das erleben Sie ja auch in den Diskussionen rund um die PPPRL, dass dieses Thema schon bewegt, weil ich persönlich sehe es irgendwo ähnlich mit Vorhaltekosten, Vorhaltebudgets in der Somatik, rein ökonomisch. Wenn ich Pflichtversorgung mache im Krankenhaus, dann muss ich bestimmte Settings vorhalten, um Patienten auch aufnehmen und versorgen zu können, auch weiter versorgen zu können. Und dafür gibt es ja keinen Mechanismus in der Psychiatrie. Das kam jetzt in der Somatik erstmal so mit dieser Vorhaltebudget-Diskussion rein. Das hat man, glaube ich, auch lange verschlafen. Wir haben die Begrifflichkeit seit vielen, vielen Jahren, aber so richtig besetzt hat man sie nicht, außer im medizinischen Kontext, wo man, glaube ich, sehr gut weiß, was ist Pflichtversorgung, was muss ich da tun, wo man auch über Reformen nachdenken kann. Aber auf der ökonomischen Seite erlebe ich da wenig Gestaltungswillen, außer diesen Ansatz mit Regionalbudgets, der so erstmalig Schritte in die richtige Richtung macht, SGB-übergreifende Regionalbudgets. Wie ist da Ihr Eindruck, Frau Stengler, gerne?
Ja, ich glaube, kann da nur der grundsätzlichen Richtung von Ingmar Steiner zustimmen. Und für die aktuelle Situation ist es natürlich so, wenn wir immer noch, also ich glaube auch für Geschäftsführungen, für Trägerstrukturen, es ist natürlich schwierig, in die Veränderung zu kommen oder bestimmte aufwendige Strukturen und Pflichtversorgung ist aufwendig. Wenn ich sie aus dem Krankenhaus zum Beispiel, jetzt wenn ich wieder in diese Definition vom Krankenhaus her denke, ist es natürlich für die Krankenhausstrukturen schon eine Herausforderung. Vorhaltestrukturen haben Sie gesagt, Notfallversorgung, das Akutgeschäft. Wir leben in einer Zeit, die sich verändert. Die Inanspruchnahme von Notfall- und Akutversorgung wird größer. Wir haben insbesondere in den Randgruppen, die auch soziale eben soziale Teilhabeförderung während der Akutversorgung brauchen, also obdachlos erkrankte Menschen, wo wir Sozialtherapeuten vorhalten müssen, ganz andere Personalstrukturen akut vorhalten müssen, Menschen, die keine Meldeadresse haben und wo wir auch von der Krankenversicherungsstruktur zum Beispiel Zugänge schaffen müssen innerhalb von 48 Stunden, Finanzierungsprobleme haben, die natürlich auch extreme große Dimensionen übernehmen. Da ist also für die Strukturen, für die Trägerstrukturen ist schon wichtig, Verlässlichkeit in ihrer Finanzierung zu haben. Und wenn sie diese Versorgung natürlich abgeben, weil möglicherweise Selektivaufträge, jetzt formuliere ich mal dieses, formuliere es mal so, also Selektivversorgung bestimmter Patientengruppen, die mit Zugangshürden in die Klinik kommen, die planbar sind, die gut finanziert sind, wo das Personal gut arbeitet, wo ich auch Personal habe, dann ist es natürlich für eine Trägerstruktur schwierig, sich auf der anderen Seite für eine problematische Klientel zu entscheiden, wenn sie es auch leichter und finanziell einfach besser haben können. Und da würde ich, das haben Sie jetzt nicht direkt angefragt, Herr Günther, aber ich würde an dieser Stelle auch sagen, neben Strukturen, Inhalten, Finanzierung geht es natürlich um unsere wichtigste Ressource, das Personal. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass in der Pflichtversorgung, ob jetzt innerhalb oder außerhalb von SGB V, natürlich Menschen, und das ist, ich glaube, das ist ein Teil der Wahrheit, zumindest auch Strukturen suchen, die flexibel sind, die sich ihren persönlichen Wünschen und Bedarfen anpassen. Menschen wollen nicht große Distanzen zurücklegen, um dann in der Akutpsychiatrie zu arbeiten und so weiter und so fort. Also ist das die Personalsituation in allen Strukturen. Ländliche Strukturen haben Schwierigkeiten, ärztliches Personal zu bekommen. Großstadtbereiche sind mit der Pflegesituation, es ist da schwieriger. Und auch das ist ja ein Thema, wie wir die Personale in den pflichtversorgenden Strukturen besser vorhalten können. Und auch deshalb denke ich, Anreiz schaffen, / Sanktionsbezug. Menschen mit Pflichtversorgung müssen, also Menschen, Akteure, Trägerstrukturen müssen in ihrer Region eine klare Definition haben, Finanzierung, Personalzusicherung, sonst wird es nicht. Und das bedeutet aber, und ich glaube, da müssen wir eben in Deutschland ran, zu schauen, wir werden nicht mehr haben, weder mehr Geld noch mehr Personal. Wir müssen es umstrukturieren. Und da sind bestimmte Akteure einfach noch nicht dabei. Sie hatten eingangs die Frage nach der Psychosomatik ja gestellt. Ich glaube, es geht eben um alle.
Bevor wir uns mit dem letzten Punkt befassen, Frau Professor Stengler, Sie sind ja auch politisch oder fachpolitisch mit der Thematik befasst, kriegen da auch viel mit. Wird denn die regionale Pflichtversorgung in den aktuellen Überlegungen zur Veränderung in der Psychiatrie, die ist ja weniger groß momentan als in der Somatik, aber wird ja auch mitgedacht, wird die regionale Pflichtversorgung adäquat mitgedacht in den Überlegungen im Moment?
Ja, auf jeden Fall. Auf der Bundesebene in den aktuellen Gesetzesinitiativen, die nicht direkt auf die psychiatrische Versorgung abzielen, können trotzdem diese Position, Sie sprechen die Aktion psychisch Kranke möglicherweise an, da ist ja Ingmar Steinhardt mit mir, wir sind in der Vorstandsarbeit, also und das sind ja auch Initiativen, die sehr eng mit politischen Akteuren zusammenarbeiten, gesundheitspolitische Überlegungen gemeinsam anstellen und ich glaube auch im Namen für viele sprechen von den Menschen, die wir hier im Visier haben. Und die Überlegungen, sowohl die regionale Pflichtversorgung in eine eben verpflichtende Struktur zu bringen, ist eine Überlegung, die sehr nah ist und die, wo alle Anstrengungen unternommen werden, das in dieser Legislatur noch umzusetzen. Aber das ist kein einfacher Weg und der ist auch gar nicht geradlinig. Und genauso ist auch das Thema die ambulante Versorgung schwer psychisch erkrankter Menschen, also über die Institutsambulanzen. Wenn wir vom Krankenhaus ausgehen, da ist der Pflichtversorgungsauftrag ja mit den Institutsambulanzen auch ans Haus gebunden, da eine Regelung zu schaffen, die auf Bundesebene möglicherweise tragen kann. Also das sind ganz ernsthafte und ganz zeitnahe Bemühungen.
Für die Situation außerhalb der Kliniken spielt dieses Thema Pflichtversorgung keine so entscheidende Rolle nach meinem Eindruck, insbesondere nicht in Richtung ökonomischer Überlegungen, die dann auch tatsächlich umgesetzt werden. Also ich habe lange dafür geworben, dass man doch lieber mal eine Vorhaltepauschale für einen unbelegten Platz zahlt, statt die Leute dann von nach Mecklenburg-Vorpommern oder Bayern zu schicken, wenn man einen Platz braucht, weil das wird auf die Dauer teurer. Aber diese Rechnungen und diese ökonomischen Perspektive werden nicht wahrgenommen. Also die Diskussion, die in der Somatik, jetzt in der allgemeinen Somatik ist, mit den Vorhaltepauschalen und Ähnlichem, wie kriege ich auch in bestimmten Regionen noch Angebote zustande, indem ich bestimmte Vorhaltepauschalen zahle, erstmal, die ist da noch nicht so weit gediehen. Da ist man eher in der Logik drin, dass man für den einzelnen Menschen genau das zahlt, was der gerade braucht. Aber das kann man aber erst berechnen, wenn der da ist. Und wenn der da ist, dann erst das Personal zu suchen, das ist wieder ein Problem der Geschwindigkeit, die ich vorhin meinte. Also da ist die Diskussion in der Krankenhauswelt, weil man da einfach schneller sein muss, da muss man einen Schockraum vorhalten, wenn der Helikopter landet. Und wenn man den nicht hat, braucht der Helikopter gar nicht erst zu landen, ne? Und diese Idee ist sozusagen in der Eingliederungshilfe noch nicht sehr weit gediehen.
Das ist auch ein viel plastischeres Beispiel in der Somatik, ein viel greifbareres als in der psychiatrischen Welt. Leider, ich sehe das wie Sie, da ist noch einiges, glaube ich, zu tun. Insofern glaube ich, dass das nicht unser letztes Gespräch zum Thema regionale Pflichtversorgung war. Aber ich fand es sehr spannend, mit Ihnen darüber zu diskutieren und auch so perspektivisch schon mal nachzudenken, wo die Reise hingehen könnte. Ich drücke Ihnen beiden die Daumen für die Vorstandsarbeit in der Aktion Psychisch Kranke, dass Sie gute Reformansätze noch in dieser Legislatur formulieren können, mit den Politikern besprechen können und vielleicht auch umsetzen können und dass wir schon die ersten Schritte auf dieser langen Reise unternehmen können. Herzlichen Dank, Frau Professor Stengler, Herr Professor Steinhardt.